Elaine. Als die aufgehende Sonne durch die Fenster hereinschien, setzte sich Elaine im Bett auf und räkelte sich. Gretchel hörte, dass sie sich rührte, und stand sofort auf, um ihren Morgenrock zu holen. In der Nacht war es kalt geworden. »Wenn der Winter uns erst im Griff hält, wird es noch schlimmer«, dachte Elaine. »Im Winter herrscht hier eine Kälte wie in einer Gruft.« Elaine schlüpfte in die Robe und verknotete die Kordel. »Das Feuer ist fast aus«, stellte sie fest. »Würdest du bitte ein Scheit nachlegen?«
»Wie Milady wünscht«, sagte die alte Frau.
Elaines Gemächer im Jungfrauenturm waren größer und luxuriöser als das kleine Schlafgemach, das Lady Lyssa ihr zugewiesen hatte. Sie hatte ein Ankleidezimmer und einen eigenen Abort, dazu ein Balkon aus behauenem weißen Stein, von dem aus sie das Tal überblicken konnte. Während Gretchel sich um das Feuer kümmerte, tappte Elaine barfuß durch den Raum und schlich hinaus. Der Stein unter ihren Füßen war eisig, der Wind wehte kräftig wie stets hier oben. Doch der Ausblick ließ sie für einen halben Herzschlag alles vergessen. Der Jungfrauenturm war der östlichste der sieben schlanken Türme der Eyrie, und so lag das ganze Tal mit seinen Wäldern und Flüssen und Feldern im diesigen Morgenlicht vor ihr ausgebreitet da. Die Sonne strahlte die Berge an und ließ sie wie gediegenes Gold glänzen. Wunderschön. Der in Schnee gehüllte Gipfel der Giant's Lands ragte über ihr auf, ein Riese aus Stein und Eis, neben dem die Burg auf seiner Schulter wie ein Zwerg wirkte. Eiszapfen von 20 Fuß Länge hingen über den Rand der Felswand, über den im Sommer Alyssas Tränen in die Tiefe stürzten. Ein Falke kreiste mit weit in den Morgenhimmel gebreiteten Flügeln über dem gefrorenen Wasserfall. »Wenn ich nur auch Flügel hätte!« Sie legte die Hände auf die Steinbrüstung und zwang sich, über die Kante zu spähen. 600 Fuß unter sich konnte sie Sky und die in den Fels gehauenen Stufen sehen, den gewundenen Weg, der an Snow und Stone vorbei hinabführte bis zur Talsohle. Sie sah die Türme und Bergfriede der Mondtore, klein wie Kinderspielzeuge. Vor den Mauern kam gerade Bewegung in die Heere der Lords der Erklärung, und die Soldaten krochen wie Ameisen in ihrem Hügel aus den Zelten. »Wenn es nur wirklich Ameisen wären«, dachte sie, »könnten wir sie einfach zertreten.« Vor 2 Tagen war der junge Lord Hunter mit seinen Truppen eingetroffen. Nestor Royce hatte ihm zwar die Tore vor der Nase zugeschlagen, doch er hatte weniger als 300 Mann in der Burg. Von den Lords der Erklärung hatte jeder 1000 mitgebracht, und sie waren zu 6. Elaine kannte ihre Namen so gut wie ihren eigenen. Beneda Belmore, Lord von Strongsong, Simon Templeton, der Ritter von Nine Stars, Horton Redford, Lord von Redford, Anya Wainwood, Lady von Iron Oaks, Gilwood Hunter, von jedermann der junge Lord Hunter genannt, Lord von Longbow Hall, und Jon Royce, der mächtigste von ihnen, der furchteinflößende Bronze-Jon, Lord von Runestone, Nestors Vetter und Oberhaupt des älteren Zweigs des Hauses Royce. Die 6 hatten sich nach Lyssa Arryns Sturz in Runestone getroffen und dort ein Bündnis geschmiedet, indem sie sich verpflichteten, Lord Robert, das Tal und einander zu verteidigen. In ihrer Erklärung hatten sie den Lord Protector nicht erwähnt, sprachen jedoch von schlechter Regierung, die beendet werden müsse, und auch von treulosen Freunden und übelsten Beratern. Eine kalte Böe wehte um ihre Beine. Sie ging hinein und wählte ein Kleid für das Frühstück. Peter hatte ihr die Garderobe seiner verstorbenen Gemahlin überlassen, einen Schatz aus Seide, Satin, Samt und Pelzen, der alles übertraf, was sie sich je erträumt hatte, wenngleich ihr das meiste davon zu groß war. Lady Lyssa hatte im Laufe ihrer Schwangerschaften Fehl- und Totgeburten deutlich zugenommen. Einige der alten Kleider, die noch für die junge Lyssa Tully von River Run genäht worden waren, und ein paar andere, die Gretchel hatte ändern können, passten Elaine, die mit 13 schon fast so lange Beine hatte wie ihre Tante mit 20. An diesem Morgen fiel ihr Blick auf ein buntes Kleid im Rot und Blau der Tullys, mit einem Saum aus Grauwerk. Gretchel half ihr, die Arme durch die Glockenärmel zu schieben und schnürte ihr das Rückenteil. Dann bürstete sie das Haar und steckte es hoch. Elaine hatte es gestern Abend vorm Schlafengehen erneut dunkel gefärbt, Das Mittel, das ihre Tante ihr gegeben hatte, verwandelte ihr leuchtendes Kastanienhaar in ein stumpfes Braun, doch dauerte es selten lange, bis der Rotton am Ansatz wieder durchschimmerte. »Und was soll ich tun, wenn mir das Färbemittel ausgeht?« Es stammte aus Tyrosch, jenseits der Meerenge. Unterwegs zum Frühstück wurde sich Elaine abermals der Stille bewusst, die auf der Eyrie herrschte. In den Sieben Königslanden gab es keine ruhigere Burg. Die wenigen Diener waren alt und hielten die Stimmen gesenkt, um den jungen Lord nicht zu stören. Auf dem Berg gab es keine Pferde, keine Hunde, die bellten und knurrten, keine Ritter, die Übungen im Hof absolvierten. Sogar die Schritte der Wachen wirkten eigenartig gedämpft, wenn sie durch die Steinhallen schritten. Elaine hörte das Seufzen und Ächzen des Windes, der um die Türme strich, doch das war alles. Als sie auf der Eyrie angekommen war, hatten zumindest Alyssas Tränen noch gemurmelt, doch jetzt war der Wasserfall eingefroren. Gretchel sagte, bis zum Frühjahr würde es so still bleiben. Sie fand Lord Robert allein in der Morgenhalle über der Küche vor, wo er mit dem Holzlöffel lustlos in seiner großen Schüssel honiggesüßten Haferschleims rührte.
»Ich wollte Eier«, beklagte er sich, als er sie erblickte. »Ich wollte 3 weichgekochte Eier und ein bisschen Schinken.«
Sie hatten keine Eier mehr und auch keinen Schinken. In den Kornspeichern der Eyrie gab es reichlich Hafer und Weizen und Gerste, genug, um sie alle ein Jahr zu ernähren. Doch was frische Lebensmittel anging, waren sie von einem Bastardmädchen namens Mia Stone abhängig, die derlei Vorräte aus dem Tal heraufbrachte. Da die Lords der Erklärung am Fuß des Berges lagerten, gab es für Mia kein Durchkommen. Lord Belmore, der als erster von den 6 an den Toren eingetroffen war, hatte Littlefinger einen Raben mit der Botschaft geschickt, dass keine weiteren Lebensmittel mehr zur Eyrie durchgelassen würden, bis er nicht Lord Robert heruntergeschickt habe. Zwar handelte es sich nicht direkt um eine Belagerung, allerdings fehlte auch nicht mehr viel daran. »Ihr bekommt Eier, wenn Mia kommt, so viele, wie ihr mögt«,